Uns den für heute verordneten Predigttext aus dem Römerbrief Kapitel 8. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Der Herr segne an uns dieses Wort. Lasst uns in der Stille beten. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, kommt Zuckerschnude und Nudel auch in den Himmel? Zuckerschnude und Nudel, das sind die beiden Lieblingsdackel von der Familie Frano. Zuckerschnude und Nudel kommen ganz bestimmt in den Himmel, ganz sicher. Und dieser Glaube ist unerhört, unerhört zuversichtlich. Paulus hat diesen Glauben. Paulus predigt Hoffnung für die seufzende Schöpfung. Alles Lebendige sehnt sich nach Erlösung von Leid und Vergänglichkeit. Und Paulus redet in unserem Predigttext von Hoffnung für alle geschundenen Tiere und Pflanzen, für Hoffnung für das verseuchte und verschmutzte Meer. Also wir entdecken in diesen Worten die Erdverbundenheit des Christen Paulus. Die Welt ist und bleibt für ihn die Schöpfung Gottes samt allen Kreaturen. Davon redet er. Und hinter diesen Worten steht das Wissen, das uralte Wissen, wir leben mit der Natur in einer Schicksalsgemeinschaft. Bedeutet, was wir ihr antun, das geschieht auch uns, unseren Enkeln. Wir können eben heute in unserer Generation keine kristallklaren Flüsse genießen, weil unsere Vorväter nicht achtsam genug waren. Ich bin als Kind an der Elbe aufgewachsen und ich sehe noch vor mir diese schwarze Brühe, das stank und dann schwammen auf diesem schönen, an sich so schönen Fluss diese dicken Schaumberge und die Kosmischer Papierbude kannte keine Gnade, Zellulose um jeden Preis. Die ersten Worte im Alten Testament, die weisen uns Menschen an die Natur gebunden. Die berichten davon, dass Menschen Erdlinge sind. Der Mensch, hebräisch Adam, gemacht aus Erde, hebräisch Adama. Adam geformt aus Adama. Und dieses alte Wissen, das hat sich durch die Kirchengeschichte hindurchgezogen. Christen, die aufmerksam gelebt haben, wussten das. Wir kennen den sympathischen Franz von Assisi. Und wir lesen von ihm, er nannte Sonne und Mond Bruder und Schwester. Die Tiere nannte er seine Geschwister, den Vögeln predigte er. Und wenn wir unsere Bibel durchblättern, dann lesen wir das an vielen Stellen. Die Schöpfung erzählt von der Ehre Gottes. Also, wir lesen darin, die Berge jauchzen, die Wasserströme frohlocken, Bäume jubeln und klatschen Beifall. Und Paulus, das liest man auch aus diesem Text, Paulus wusste etwas von dem Geheimnis alles Lebendigen. Und das Lebendige ein Geheimnis hat, das offenbart sich oder wird sichtbar an der Sprache. Alles Leben hat eine Sprache. Und deshalb muss er wohl ganz still gewesen sein und die inneren Ohren geöffnet haben, sonst hätte er so einen Text nicht schreiben können. Also Paulus war still und lauschte und in seinem Hören, das meint in der Stille, in dem Klang der Stille, in den er hineingekommen ist, da konnte sich dann das, was ihm zur Verfügung stand, sein bisschen Liebe entfalten. Also mit dem Klang der Stille, die Sprache der Natur hat er gehört und mit seiner Liebe gehört. Und er hörte dann, was die Natur erzählte. Und zwar, dass alles Liebe ist, aber er hörte sozusagen die Rückseite der Liebe. Das ist ja die Trauer. Schmerz und Trauer sind ja die Rückseite der Liebe. Und er hört, indem er auf das Lebendige hört, Schmerz, Angstschreie, gequältes Seufzen. Das hört er. Und er empfindet diese Trauer mit. Er ist anteilnehmend. Und in seiner Stille, die er mit in seinem Hören hat, und da bricht sich dieses Wort in seinem Herzen bahn. Er findet dafür Worte, was da geschieht. Und schreibt, die ganze Schöpfung seufzt mit uns und ist voller Angst. Und nun die Frage, habt ihr schon mal die Seufzer des Lebendigen gehört, vernommen? Habt ihr das schon mal gehört? In meiner ersten Pfarrstelle, also 1988 bin ich Pfarrer geworden, da ging ich gern auf die Anhöhe hinter unserem Pfarrhaus. Und da konnte ich weit blicken. Und irgendwas war immer. Ich sah sozusagen die weiten Felder. Es war alles abgeholzt. Es gab keine Bäume. Ich vermisste die Rebhühner. Kein Schutz für Singvögel. Und irgendwie ging mir das nahe. Da lag so diese schöne Natur vor mir, geschändet, nackt und erniedrigt zur Nützlichkeit. Einfach erniedrigt. Und da lag so diese zerwütete Schönheit vor mir. Und ich wusste nicht, was ich hörte, aber ich habe was gehört. Und mir wurde dann das klar, als ich einen Traum hatte. Es war ein ganz lebendiger Traum, der war so lebendig, als würde ich das direkt erleben. Da bin ich im Traum hinter dem Pfarrhaus wieder den Berg hochgegangen. Ich hatte so einen gestreiften Rolli an. Es muss also irgendwie kalt gewesen sein. Und ich ging da hoch und ich ging wieder an dieser nackten Erde vorbei. Und dann war ich oben auf dem Berg und da drehe ich mich um und sehe vor mir den ganzen Berg und ringsrum voller blühender Obstbäume. Das war ein Blühen. Und da hat mich innerlich, dieses Gefühl vergesse ich nicht, da hat mich innerlich so eine Freude überwältigt. Da weiß ich noch, da bin ich im Traum so halb gerannt, geflogen, mit ausgebreiteten Armen den Berg runtergerannt und habe gejubelt. Und dann bin ich aufgewacht und da wurde mir plötzlich klar, was das war. Und dann hat mich dieser Traum inspiriert und da haben wir dann in Großtrebnitz, meiner ersten Fahrstelle, dort hinten bis hinter an den Wald und wieder den Berg runter und an die Teiche dahin, überall haben wir Bäume gepflanzt. Erlen, Ulmen, Eichen, Kastanien und auf die Wiesen haben wir überall Apfel, Kirsche, Wilde, Birne, Wilde, verschiedene Apfelsorten, Hecken angelegt, Obststreuwiesen. Und ein ich habe das natürlich auch mit den Konfis gemacht. Und da hat mich mal ein Konfirmand gefragt, Herr Pfarrer, warum machen Sie denn das? Sie haben doch nichts davon. Und da weiß ich noch, da ist so als mir die Frage rausgesprudelt, weil ihn das vielleicht seine Eltern zu Hause gefragt haben, warum macht denn der Pfarrer das? Habe ich ihm gesagt, damit du mit deinen Enkeln Kastanien sammeln kannst. Die ganze Wahrheit liegt aber, wie gesagt, noch ein bisschen tiefer, wie das ist mit der Natur und uns. Und diese Wahrheit, die etwas tiefer liegt, die beschreibt Paulus hier mit dem Satz, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Also, da muss noch was geschehen, sagt Paulus. Und wir warten. Und dieses Warten, dass man nicht den Mut verliert beim Warten, dass man nicht aufgibt, sagt, das ist sowieso alles sinnlos, geht ein Bach runter. Dass man nicht den Mut verliert, braucht dieses Warten Zeichen. Jesus, Gottes Sohn, hat das auf dieser Erde getan. Er hat mit seinem Tun, mit seinen Worten Zeichen gesetzt, und zwar Zeichen dafür, wie es einmal in Gottes Welt sein wird. Das hat er so gezeigt. Und wir sollen mit unserem Leben, mit unserem Tun auch Zeichen auf dem Weg miteinander abstecken. Wer Lebendiges hütet, setzt sozusagen Fingerzeige auf Gott. Wer Lebendiges hütet, der zeigt damit, wie das in Gottes Ewigkeit sein wird, was dort ist. Denn bei Gott ist Leben, nur Leben. Mit diesen Gedanken, die wir so ein bisschen zusammen abschreiten, bewegen wir uns ja im Bereich der ökologischen Fragen. Und da bin ich ja kein Experte. Also ich weiß im Grunde genommen auch nur, was ihr wisst. Und wir wissen alle von dieser verhängnisvollen Gewinnsucht, was das bewirkt mit uns und unserer Erde. Aber dorthin will ich nicht. Sondern ich will versuchen, obwohl diese Gedanken sich aufdrängen, bei unserem Bibelwort bleiben. Als Paulus die Seufzer der Natur hörte, da war ja das ökologische Gleichgewicht noch intakt. Also Giftschwaden, Ölpest, verseuchte Lebensmittel, das hatte Paulus nicht vor Augen. Als Paulus davon schreibt, da sieht er Kampf und er sieht Vergänglichkeit. Also er sieht, wie die römische Armee Bäume fällt, um eine Stadt einzunehmen, damit sie Feuer oder Türme bauen können. Und er hört das Ächzen eines gefällten Baumes. Er sieht, und hört ein verwundetes Pferd auf dem Schlachtfeld, das auf einen Gnadenstoß wartet. Er hört die Schreie einer Vogelmutter, wo der Marder die Jungen geholt hat. Und er sieht im Novembersturm die dürren Blätter und die waren doch erst noch lebendig an den Bäumen. Und Paulus sieht in allem Leben Vergeblichkeit und Vergänglichkeit. Und diese zwei Worte sind die zwei Fragezeichen an das Leben von uns Menschen. Und diese Fragezeichen, die stellen sich uns dort in den Weg, wo wir sie gerade nicht gebrauchen können. Also in unseren Ängsten, Krisen, in Dunkelheit und Krankheit. Und die Vergeblichkeit in ihrer Mächtigkeit, die attackiert dann die Seele mit der hämischen Frage, und was hatte das alles für einen Sinn? Und die Vergänglichkeit, die stellt dann einfach nur trocken fest, alles vergeht, auch du Menschlein. Paulus sieht den Überlebenskampf, die Gesetze der Natur, hört die Angst vor dem Vergehen und schreibt, findet dafür Worte und schreibt, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Manchmal kann man hindurchsehen. Also, wir stellen uns mal vor, wir stehen an einem See. Und die Oberfläche des Sees spiegelt die Sonne. Man sieht also das Wasser. Aber mehr nicht. Aber wenn man in den See hineintaucht und das Wasser ist klar, dann sieht man schon mehr, was darunter ist und man sieht vielleicht sogar den Grund des Sees. Und unser Predigtwort, das hat so eine ähnliche Bewegung. Also, man steht so davor, vor dem Leben und macht sich so seine Gedanken. Der Paulus sinnt so über die Vergänglichkeit, den Lebenskampf, Leiden und Schmerz nach und mit dem Verstand deutet er so die Oberfläche des Lebens. Und dann scheint es so, dass Paulus wie eingetaucht ist. Er versucht, die Tiefe zu ergründen. Was steht denn nun dahinter? Und das macht er mit Glauben. Also Glaube besitzt so etwas wie eine innovative Kraft. Also etwas zu verändern oder zu gestalten. Wir sagen auch manchmal, der Glaube schaut dahinter oder darunter. Und als Paulus das tut hier, lesen wir von einer erstaunlichen Entdeckung, die er macht. Er muss etwas gesehen haben. Und diese Entdeckung, die klingt so im ersten Hören schon erstaunen, also befremdlich sogar, vielleicht sogar ein bisschen abstoßend. Paulus deutet jetzt das Leid und die Schreie, also die Seufzer und sagt, das muss so sein. Das muss so sein. Ohne Gott wäre das alles wirklich nicht nur vergänglich, sondern auch vergeblich. Und Paulus aber rechnet mit dem Schöpfer, er taucht im Glauben dahinter und er sieht die Leiden der Zeit, das einem manchmal so sinnlos vorkommt, hört das und dann hört er plötzlich, das klingt ja wie die Wehen einer gebärenden Frau. Also die qualvollen, mitleiderregenden Schmerzensschreie sind für Paulus ein Signal, nicht mehr lange, dann ist neues Leben, neue Hoffnung in der Welt, dann wird Freude sein und das Leid vergessen. Und das sieht ja von Christus her die Erlösung des Lebens kurz bevorstehen, wie kurz vor der Geburt, und schreibt, ich bin davon überzeugt, was es in dieser Welt an Leiden gibt, Schmerzen und Entbehrungen, ist nicht der Rede wert im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zeigen, mehr noch, die er uns schenken will. Die ganze Schöpfung wartet ängstlich darauf, dass Gott uns diese Herrlichkeit verleiht. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Er gab seinen Geschöpfen aber die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden. Sie werden teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Und wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in den Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Das muss er gesehen haben. Und wir wissen heute, Gott setzt seinen Rettungsplan ja in Fahrt mit der Geburt Jesu. Und damals riefen ja die Engel schon, euch ist heute der Retter geboren. Und als am Karfreitag der Retter starb am Kreuz, da sah das wieder so aus, so vergeblich, so sinnlos. Und der Tod glaubte jetzt, er hätte das letzte Wort. Und dann wieder diese Wende, der Eingriff Gottes am Ostersonntag, wo Gott sozusagen diese Siegel, die da heißen sinnlos und Ende, diese Siegel brach und etwas hervorkam, was niemand geglaubt hätte, dass der Tod gar nicht mehr ist, dass er keine Macht hat. Und diese Ostergeschichte, die so unglaublich ist, das ist so wunderbar, wo geschehen ist, dass Gott den Ersten, nämlich Christus, aus dem Tod in das ewige Leben brachte. Und alle, die Jesus nachfolgen, alle, die ihm glauben, sind da mittendrin in dieser Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Und da sind wir noch nicht am Ziel. Und das ist unser Kreuz. Aber wir laufen in der Schar derer, die davon leben, dass ihre Sünden vergeben sind, die davon getragen werden, dass sie durch Christus erlöst sind, dass sie das empfangen haben. Und wir schauen sozusagen im Glauben dahinter und sehen, wir tragen in uns das Siegel unserer Erlösung. Wir brauchen nichts zu befürchten. Wir sind getauft auf den Namen des Vaters. Und wir sind erlöst durch das Blut Christi. Und wir werden getragen und geführt durch den Heiligen Geist. Und da lassen wir doch unsere Hoffnung nicht fahren. Und wir sammeln uns im Gottesdienst und wenn wir miteinander reden und beten, wir sammeln uns zu dem Glauben, es kommt der Tag und Gott weiß ihn. Und an diesem Tag wird ans Licht kommen, für alle sichtbar, was das bedeutet, für uns und alle anderen. Da wird ans Licht kommen, was wir wirklich sind. Gottes Kinder. Jetzt seufzen wir, müssen durch Dunkel, aber eines ist immer gewiss. Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Und er hält, was er versprochen hat. Amen.